Wir haben gehört, was Heine über die Fremde sagt, in der Fremde leben und in Paris die freie Luft, die er selber, das ist ein Zitat, dort genossen hat und eben nicht nur der Verstand. Also ganz im Gegenteil, auch für ihn gilt das nicht. Also Paris hat er genossen, sagen wir mal, in vielerlei Hinsicht. Und das hat ihm auch gut getan, darüber hat er dann auch geschrieben. Also Paris war nicht nur Luft, freie Luft zum Atmen, sondern auch freie Luft für sein eigenes Leben. Und das hatte auch viel zu tun, zum Beispiel mit Frauen. Das sollte man jetzt hier nicht einfach weglassen. Dennoch entwickelt sich Heine aus der Fremde und man muss sich ja überlegen, er schreibt in der Fremde in deutscher Sprache. Ja, und versucht jetzt natürlich aus Paris seine Bücher, seine Lyrik, seine Prosa zu veröffentlichen. Und das bedarf vieler Umwege, weil sein Verleger in Hamburg lebt, Hoffmann und Campe. So, also da noch erstmal noch Campe. Und das heißt, es geht dann sozusagen mit dem Dampfer ja, über die Nordsee dann von Le Havre bis nach Hamburg. Ne, so ist er übrigens dann auch tatsächlich in Hamburg selbst gewesen. Und so geht das dann auch mit seinen Büchern. Und er schreibt dann nach Bayern runter an die Allgemeine Zeitung, um dort seine Gedichte auch zu veröffentlichen. So, also insofern funktioniert Folgendes. Heinrich Heine wird immer bekannter, in Deutschland auch, in den deutschen Staaten und auch in Frankreich. In Frankreich aber zunächst weniger. Man kennt zwar der Herr Heine, der Henri Heine in Paris, das weiß man, aber ansonsten hat er nicht so große Bedeutung, wie das die Verbreitung tatsächlich dann in den deutschen Staaten ist. Und das führt dann zu Folgendem. Erstens mal, er bezeichnet sich nach einiger Zeit schon als den größten deutschen Dichter, Komma, neben Goethe. Ja, das Komma ist ganz wichtig, das darf man nicht vergessen. Und andererseits, er politisiert sich immer mehr und versucht eben auch mit seinem Schreiben, seiner Schreibweise in die politischen Verhältnisse in den deutschen Staaten auch einzugreifen. Der Bundeskongress oder der Bundestag von 1835, das ist so eine Vereinigung, der sich ja auch Bundestag tatsächlich nannte, der zusammengehauenen Staatenvereinigung nach dem Wiener Kongress, den ich vorhin erläutert habe. Das ist also so eine Art Parlament sein, wo Beschlüsse gefasst werden, dann die in allen Ländern Gültigkeit haben sollen. Diejenigen, das Volk nämlich, hat damit nichts zu tun. Nicht? Die sind weder gewählt, noch haben sie irgendeine Möglichkeit, die zu wählen, sondern es ist nur ein Scheinparlament. Und dieser Bundestag beschließt 1835, dass gegen solche Menschen wie Georg Büchner eben auch und Heinrich Heine wegen Majestätsbeleidigung, Volksverhetzung und Anstiftung zum Unfrieden sie gesucht werden und auch steckbrieflich gesucht werden. Das heißt also, für Heinrich Heine besteht keine Möglichkeit mehr, ab 1835 in die deutschen Staaten einzureisen. Also er musste sofort mit der Verhaftung rechnen und musste auch, wie Georg Büchner es ja erlebt hat, mit Haft, Folter auch rechnen. Das ist die eine Seite, aber dennoch aus dem Exil in Paris versucht er einzugreifen. Nach Büchners Motto, ich will das nochmal wiederholen, Krieg den Palästen, Friede den Hütten. Die andere Seite ist die ganz persönliche Seite. Neben den vielen Liebeleien, die er tatsächlich hatte, lernt er eine Schuhverkäuferin kennen. Das ist Crescence Augustine Mira, eine ganz einfache Frau. Sie ist 17 Jahre jünger als er und er verliebt sich in sie und sie sich in ihn. Zum Glück hat das so funktioniert. Er nennt sie Mathilde. Und tatsächlich ist es auch so, dass sie lange Zeit, nämlich seit Oktober 1834 bis 1841 in sogenannter wilder Ehe leben. Das war nicht ganz so einfach. In Paris war viel möglich, Aber dann war es besser, man war verheiratet und hat das dann ermöglicht, was man dann so nebenbei machen wollte. Aber unverheiratet galt dort auch nicht als en vogue. Also 1841 heiraten beide nicht nur, um sich dem französischen Gesetz anzupassen, sondern die Verhältnisse werden immer schwieriger. Heine ist auch nicht gerade reich. Er verdient aus den Einnahmen seines Verlegers natürlich nicht das, was er eigentlich verdient hätte. Und er lebt von einer sogenannten Apanage, also einer Unterstützung des französischen Staates. Und um seine Frau abzusichern, und ich meine, wir sind hier im Frauenzentrum Courage, meine ich, ist das auch wichtig, was einige Wissenschaftler ihm auch abgesprochen haben. Ich tue das nicht, aber er sorgt für seine Frau, indem er sie heiratet. Was damals also wäre er jetzt gestorben, und wir werden bald sehen, es ist bald nah daran, sicherlich eine notwendige und sinnvolle Maßnahme war, damit sie auch anschließend ihr Auskommen hatte, denn sie hatte tatsächlich nichts. Sie hatte auch keinen Beruf mehr. Sie war aber auch intellektuell, sagen wir mal so, nicht an den Dingen interessiert, die ihr Heinrich oder ihr Henri so tat. Also sie kannte auch ja kaum die Gedichte und einige vielleicht, zumal er natürlich auch in Deutsch geschrieben hat. Als er dann begonnen hatte, auch französische Übersetzungen machen zu lassen von seinem Sekretär und von einigen Freunden, hat sie dann natürlich schon ab und zu ein Gedicht gelesen. Aber in Wirklichkeit hat sie das nicht groß interessiert. So, das ist also das, ein wichtiger Schnitt in seinem Leben. Er wendet sich jetzt konkret, also wie ich schon sagte, der politischen Dichtung zu. Es geht ihm da um die Spaltung zwischen den Reichen und den Armen, den Besitzständen und dem Volk aufzuzeigen und die Rechte des Volkes in den Vordergrund zu stellen. Also in der damaligen Zeit müssen wir noch davon sprechen, dass es Feudalismus und Adel herrschte, plus den massiven Einsatz der Kirche, wobei Adel und Kirche ja teilweise identisch waren. Also dieser Feudalismus, der wird ja auch bald beendet. Wir sind jetzt im Jahr 1844, ist ein kleiner Sprung, um mal zu zeigen, dass sich das bei Heine so entwickelt hat. Er lernt dann in dieser Zeit auch zwei wichtige Menschen in Paris kennen, das ist Karl Marx und Friedrich Engels, die sich ja auch sozusagen auf der Flucht befanden. Ja? Denn sie mussten ja auch, um das zu tun, was sie tun wollten, was sie zum Glück dann haben tun können, unter schwierigen Umständen, auch aus den deutschen Staaten weg. Und die beiden trifft er, mit Engels hat er weniger eine große Beziehung, aber mit Karl Marx und seiner Familie schon eindeutig. Das heißt also, er weilt dort sehr oft, diskutiert mit Karl Marx auch Gedichte. Es ist sogar nachweislich so, dass Karl Marx auch einige Dichte mokiert hat und tatsächlich auch Verbesserungen von Heine aufgenommen wurden. Die andere Seite ist aber, dass sich ein sehr persönliches und herzliches Verhältnis zwischen diesen beiden Familien entwickelt. Ja? Und das scheint mir dabei eben auch wichtig, statt zu sagen, es sei nur auf einer politischen Ebene gewesen. Das ist nicht wahr. So, und Marx ist ja gerade dabei, die deutsche Ideologie zu schreiben. Das heißt also, er hat ja die hegelische Rechtsphilosophie sozusagen aufs Korn genommen, ja, und wollte jetzt mal aufzeigen, dass man ja diesen Idealismus jetzt einmal umkehren muss. Sage nur so ein Stichwort, um den Hegel auf die Füße zu stellen, müssen wir das materialistisch betrachten. Und daran hat sich der Heine jetzt auch beteiligt. Er fand das sehr interessant, dass er jetzt mal jemanden hatte, außer nur Krieg den Palästen, Friede den Hütten, mal zu sagen, aha, hier liegt ja eine gesellschaftshistorische Analyse vor, wie man das verstehen kann, was jetzt gerade hier existiert. Das war für ihn sehr wichtig und sehr interessant. Dabei, die sozialdemokratische Bewegung war ja zu der Zeit, sagen wir mal, eine wirklich auch noch revolutionäre Bewegung. Und diese Bewegung hatte eine Zeitschrift, die im Exil verlegt wurde, 1844, nämlich der Vorwärts. Der wurde ja später dann auch hier übernommen. Und Heine kann dort in diesem Gedicht, und das ist ja das, was er intendiert, was er vorhat, dass er mit seiner Lyrik und seiner Prosa, sagen wir mal so, die geschichtliche Entwicklung zugunsten der Völker beschleunigen könnte. Und er veröffentlicht zum Beispiel sein Wintermärchen in diesem Vorwärts. Dazu muss ich noch sagen, dem vorausgegangen war übrigens eine Reise, ja, die er tatsächlich durch die deutschen Staaten gemacht hat, nicht mit dem Schiff Le Havre Hamburg, sondern tatsächlich durch die Staaten. Es ist ihm da auch gelungen, 1844, er ist bei Aachen über die Grenze, er musste aber immer versteckt reisen sozusagen. Es durfte also keiner eigentlich entdecken, Mensch, das ist ja der Heine, das ist ja der gleiche wie auf dem Steckbrief. Ja? Also das wäre schon natürlich gefährlich gewesen. Aber die Kommunikation, wie wir sie jetzt heute haben, existierte da natürlich jetzt so noch nicht. Also insofern war es dann schon möglich, dass er diese Reise tun konnte. Und dann hat er dieses Wintermärchen geschrieben über die Zustände in Deutschland. Und manche Leute sagen ja, er hätte ja aus Frankreich, aus Paris über Deutschland hergezogen. Das ist auch nicht wahr, sondern er hat Deutschland auch geliebt. Und das schreibt er auch in dem Wintermärchen. Er hat aber auch deutlich gesagt, dass man, sagen wir mal, mit dieser Kleinbürgerlichkeit oder Spießbürgerlichkeit, Mütze auf dem Kopf, Puschen vor dem Bett, damit wird man nicht weiterkommen. Aber das sind zwei Seiten einer Medaille. Ja, man kann ein Land lieben und man kann aber auch sagen, wir müssen für den Fortschritt auch hier kämpfen. Und das hat er tun wollen. So, zu diesem Zeitpunkt entwickeln sich gerade, ich beziehe das jetzt nur mal auf Preußen, entwickeln sich auch viel Unzufriedenheit natürlich, weil die Industrialisierung, die ja rasante Fortschritte macht, ne? Wenn man nur einfach mal schaut, was in dieser Zeit eigentlich für Dinge entwickelt wurden, weiß ich, in der Chemie, in der Physik, in der Telekommunikation und in der industriellen Entwicklung von der Dampfmaschine zum Elektromotor schon bereits, ja, das ist ungeheuerlich, was da passiert. Und also hat das zum Beispiel die Weber getroffen. Ja, jeder Weber saß ja erstmal zu Hause unterm Dach und hat dann gewebt und gewebt und gewebt und hat dann sein Produkt sozusagen an den Großhändler abgeliefert. Ja, und dann, wir beide kommen aus einer Stadt, wo das natürlich Tradition hat, aus Wuppertal, ja, wurde aus dem kleinen Weber eine Manufaktur. Und davon haben wir die ganze Wupper entlang, rechts und links, überall diese Manufakturen, wo dann die Produkte der Weber sozusagen verarbeitet wurden. Und es ist natürlich, die Industrialisierung ist ein Fortschritt in der Gesellschaft, selbstverständlich, aber nicht, wenn die Menschen dabei darauf gehen. Ja, und genau das war der Fall. Das heißt also, die Weber, damals in dem ostpreußischen Peterswaldau zum Beispiel, die wurden entsprechend nicht entlöhnt, haben dann gegen diese Unterdrückung, gegen diese Ausbeutung Streiks gemacht, die hießen dann noch nicht Streiks, Aufstände gemacht, um sich dagegen zu wehren, um wenigstens eine entsprechende Bezahlung so zu bekommen, dass sie und ihre Familien davon leben können. Na, das hört man ja heute auch immer wieder, was auch mit Recht so ist. Und das haben sie eingeklagt. Aber der preußische Staat hat mit Waffengewalt reagiert und hat diese Weberaufstände dort niedergeschlagen. Es sind natürlich auch viele von den Webern und von ihren Familien getötet worden. Heine hat sich diesem Thema zugewandt. Er hat natürlich davon erfahren und hat dann das berühmte Gedicht geschrieben, die schlesischen Weber.